Brauchst du Pause noch kurz? Hm? Brauchst du Pause?
Du? Mhm.
Ja, finde ich auch.
Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Tina Tombstone, Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
Schon heftig, was da alles passiert
ist. Wie versprochen. Wir haben jetzt auch gleich weitergemacht mit dem Aufnehmen, weil wir gerade gesprochen haben, wir waren so im Flow.
Sitzen nach wie vor auf unserer roten Ledercouch.
Es ist mittlerweile nach Mitternacht. Ja, nochmal kurz zusammenfassend, falls du die Folge erst sehr viel später schaust als die erste. Was
hörst?
Alle Infos aus dem ersten Teil für den Fall, dass du diese Folge erst später hörst. Wir haben gesprochen über Ted Bundy, über seine Kindheit, was da vielleicht auffällig war, dass die Mutter anfangs die Schwester war. Sehr traumatisch, dass er eine Frau begehrt hat, die er so eigentlich nie bekommen konnte. Ja, dass er sehr freudig war im Universitätenwechseln. Und ja, dass er eine ganz, ganz grausame Mordserie angefangen hat, die wir hier in dieser Timeline ja auch nochmal haben. Da siehst du auch nochmal die 8 Morde, die in Washington passiert sind, die 4 Morde, die in Utah passiert sind. Und jetzt sind wir bei den Colorado-Morden.
Und bevor wir mit denen weitermachen...
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Ja, Missy, das war jetzt schon harter Tobak wahrscheinlich.
Ja, also ich muss sagen, ich habe ein ganz, ganz komisches Gefühl im Magen und das liegt nicht daran, dass ich schon den dritten Whisky-Cola-Intros hab. Wir stoßen noch mal an.
Braucht man auch bei solchen Stories.
Aber hallo, falls du auch gerade was trinkst, Prost. Übel. Übel, übel, übel.
Ja, also wir sind ja jetzt schon bei insgesamt, was haben wir denn?
Viel zu viel.
13 Opfern. Mhm. 13 bekannten Ted Bundy-Opfern. Und das Schlimme ist, er hat sich einfach nicht stoppen lassen, weil immer dann, wenn es brenzlig für ihn wurde, hat er einfach den Bundesstaat gewechselt und war wieder fein raus. Weil in den 70ern, wie wir das ja schon so oft hatten, Counties oder Bundesstaaten, keine zugängige Datenbank hatten, die sich alle geteilt haben, sondern du konntest eigentlich in dem Bundesstaat ein komplett neuer Mensch sein, ohne jegliche Vorstrafen. Also mit dem hat er ziemlich gespielt. Deswegen ist er einfach für eine Zeit nach Colorado, was jetzt auch nicht so weit ist. Du hattest hier vorher ja auch die Landkarte noch.
Ja, die liegt mittlerweile... Da hinten am Boden, die ist runtergefallen.
Ja, also es war auf jeden Fall nicht so weit weg. Es war alles mit dem Auto erreichbar. Und es gibt auch immer die Bezeichnung für Ted Bundy, dass es quasi der Highway Killer war. Durch diese ganzen neuen Highways und diese ganzen Verbindungsstraßen, gerade in den Bergen, die ja super der Segen waren für alle, die von A nach B kommen wollten, war das leider auch der komplette gepflasterte, blutige Weg von Ted Bundy. Er konnte quasi so total schnell von A nach B kommen und hat diese Strecken mit seinem VW-Käfer abgefahren und hat somit immer wieder neue Opfer.
Was war der gelb, grün?
Ja, so gelb-bronzemäßig. Also so steht sogar irgendwo ausgestellt, dieses Ding.
Wirklich?
Mhm. Kannst du dir angucken.
Okay. Ich wollte immer einen Käfer, jetzt nicht mehr.
Echt? Mhm. Na, der ist es für immer verbrannt. Also, 12. Januar 1975 war er in Colorado und hat Karen Campbell, die mit ihrem Mann in einem Hotel war, es ist ein Skigebiet gewesen, wo die waren, die saß im Hotel in der Lobby am Feuer und die wollte nur kurz hochgehen, um irgendwas aus dem Hotelzimmer zu holen und war nie wieder gesehen.
Nein.
Der muss die aus diesem Hotel gelockt haben, wie auch immer, denn ihre gefrorene, nackte Leiche wurde im März 1975, also 3 Monate später, an einer unbefestigten Straße gefunden, nahe von dem Hotel. Und Leichenschau ergab tödliche Schädel-Hirntrauma, das hatten wir bei einer auch schon mal.
Ja.
Der muss mit einer Brutalität und mit einer mordsmäßigen Gewalt auf diesen Schädeln, auf diese arme Frau eingeschlagen haben. Eine Vergewaltigung ließ sich weder ausschließen noch bestätigen, war einfach schon zu lange her. Mhm. Also so viel dazu. Also im März 1975 wurde die gefunden und am 15. März verschwand eine Skilehrerin, Julie Cunningham, auch spurlos. Niedergeschlagen und mit Handschellen gefesselt, vergewaltigt und erwürgt. Kam später alles raus.
Der war nicht zu stoppen.
Der war nicht zu stoppen. Und das ist das Gruselige, dass der gefühlt, der hat eine, du musst ja fast an jedem Opfer hängt eine Familie, hängt ein Schicksal, hängt ein Leben und wie viel der kaputt gemacht hat, das kann man sich nicht ausdenken. Ich finde es so, also mir läuft es da wirklich eiskalt die Venen runter.
Ein unersättliches Monster.
Ja. Er hat ja auch nichts, er hat ja keine Konsequenzen zu fürchten gehabt. Es ist ja nichts passiert. Er könnte ja einfach weitermachen. Denise Oliverson verschwand dann am 6. April im selben Jahr 1975. Körper niemals gefunden, nur ihr Fahrrad und die Sandalen in einer Gasse. Und da weißt du schon, was los ist, oder? Also, Kommen wir später noch dazu. Er hat nämlich dann später alle Morde gestanden und hat so ein paar was erzählt. Mhm. Und es ist wirklich gruselig. Lynette Dawn Culver, die war 12 Jahre alt.
12?
Das ist dieses Mädchen hier. Der ist da.
Das ist ja noch ein Kind.
Ja.
Also die anderen ja auch.
Ja, 12 Jahre alt, am 6. Mai, also das heißt einen Monat später. Ja, hat er später gestanden, dass er sie entführt und ermordet hat. 27. Juni 1975 war dann Susan Curtis, das ist sie hier. Mhm. Die ist einfach vom Unicampus verschwunden und Susan Curtis war tatsächlich auch der letzte Mord, den Bundy dann gestanden hat. Ich kann eine gute Sache sagen, für Bundy ging es nicht gut aus.
Immerhin.
Und er hat halt dann unglaublich viel gestanden, aber nochmal, du hast ja diese Mädchen jetzt gerade alle vor dir und in dieser ganzen Tragödie muss man leider sagen, dass die Leichname von Nancy Wilcox, Deborah Kent, Julie Cunningham, Jeanette Culver und Dennis Oliverson, Susan Curtis, nie gefunden wurden. Jetzt muss ich aber nochmal nachsetzen, weil Deborah Kent wurde 2015 gefunden. Mhm. Der Rest bis heute nicht.
Aber auch hier nochmal, wir hatten es ja vorhin schon mal thematisiert, die Mädels oder die jungen Frauen, die sahen sich alle sehr, ähnlich, sehr ähnlich.
Als alle absolutes Muster.
Dunkle Haare, meist glatte Haare, Mittelscheitel.
Mhm. Ging sogar so weit, dass sich die Mädchen, also gerade in Washington damals, angefangen haben, die Haare abzuschneiden.
Um sich zu schützen, um nicht seinem Typ zu entsprechen. Ja, Wahnsinn.
Super unheimlich. Okay, und jetzt kommen wir eigentlich zu was Erfreulichem. Denn als er von Colorado wieder nach Utah gefahren ist, das war am 16. August 1975, nachts. Da ist er von der Polizeistreife angehalten worden, weil er zu schnell gefahren ist und Stoppschilder überfahren hat. Mhm. Also seine eigene Schuld. Und so wie das oft ist, der Polizist ist einmal um das Auto gegangen, hat mit der Taschenlampe reingeleuchtet. Und bei der Inspizierung des Wagens sind mehrere verdächtige Gegenstände aufgetaucht.
Wie zum Beispiel?
Brechstange, Eispickel, Handschellen, Strumpfmaske und eine Strumpfhose, in der so Löcher reingeschnitten waren. Sehr suspekt und gut, dass der geschalten hat, der Streifenpolizist. Die haben dann einen Haftbefehl erteilt am 21. August, also am 16. ist er aufgehalten worden. Ein Wunder, dass er nicht getürmt ist, wegen Besitz von Einbruchswerkzeug ist er festgenommen worden. Weil die sich eben schon dachten, Käfer, wirkt alles nicht so gut. Machen wir eine Gegenüberstellung mit Carol Durange, also die entkommen ist. Mhm. Genau, und die war am 2. Oktober, wie gesagt, am 21. August wurde er verhaftet, am 2. Oktober war die Identifizierung und sie hat ihn sofort erkannt. Der kam rein, hatte andere Klamotten, er hat sich die Haare anders hingekämmt, also wie gesagt, vom Gang über den Blick, er war's. Also ich habe auch diese Gegenüberstellungsfotos gesehen, da standen halt noch 9 andere Männer in diesem Raum und der stach einfach raus, so. Und sie hat ihn sofort identifiziert. Also ist er angeklagt worden wegen Entführung und versuchten Mord.
Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Nach den Dingen, die bei ihm im Auto gefunden wurden, der Eispickel, dann kannst du dir ja dann auch vorstellen, wie der auf die Frauen eingeschlagen hat, ne?
Eben. Und wie gesagt, ich glaube, ein VW-Käfer ist ja auch nochmal so,
sehr auffällig.
Sticht raus,
ja. Und wenn da eine kommt und sagt, so, mich wollte da ein Mann entführen,
ja,
da gehen schon alle Alarmglocken los. Also Gott sei Dank.
Ne?
Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, als der da verhaftet worden ist, hatten die ja quasi nur in der Hand, der hat versucht, dieses Mädel da zu entführen. Und zwar in Utah. Dass der mit den 4 Morden in Verbindung steht, da kam ja noch keiner drauf.
Ja.
Es ging ja nur um diesen Vorfall mit der Entführung. So, 7 Wochen war er im Gefängnis, da war die Kaution noch bei 100.000 und nach 7 Wochen ging die runter auf 15.000. Das ist in Amerika so.
Was?
Weil er ja dann quasi schon 7 Wochen verbüßt hat. Und die 15.000 Euro haben seine Eltern dann gestellt.
Oh Gott.
Es gibt auch ein ganz schlimmes Video, wo seine Mutter auf der Couch ist und sagt, my son is the best son in the world. Aber es sagen immer alle Mütter von allen Serienmördern, komischerweise. Und dann hat am 23. Februar 1976 in Salt Lake City im Courthouse der Prozess angefangen. Und am 1. März 1976, also ein paar Tage später, schon mit einem Schuldspruch fertig. Bundy wurde zur Gefängnisstrafe von 15 Jahren verurteilt. Jetzt komme ich aber nochmal kurz zurück auf die Liz, die ja zu Hause sitzt mit einem Kind, mit der hatte der die ganze Zeit Kontakt, der hat immer angerufen. Für sie war die Sache ja eigentlich durch, aber wenn er angerufen hat, ist man halt trotzdem rangegangen und
fand ihn halt auch noch toll.
Ja, und er hat immer gesagt, das stimmt alles gar nicht.
Nein, natürlich nicht.
Genau, also wurde er wegen Entführung und versuchten Mord verhaftet und verurteilt. 15 Jahre. Und dann hat er seine Strafe angefangen zu verbüßen im Staatsgefängnis von Utah. Was er nicht wusste, in Colorado hat man aber weiterhin gegen ihn ermittelt, weil, und jetzt kommt's, 2 ungeklärte Mordfälle ja noch ermittelt gehört haben. Siehst du hier, Colorado, guck mal auf die Timeline. Und zwar Karen Campbell, She Hotel, du erinnerst dich?
Ja.
Und Melissa Smith. Und von Melissa Smith haben wir bis dato noch überhaupt nichts gehört. Aber die Leiche wurde gefunden. Und im VW Käfer von Ted Bundy waren die FBI-Techniker ja am Werk und die haben Haare von den beiden gefunden.
Mhm.
Also war eigentlich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit er der Mörder von diesen 2 Frauen.
Macht Sinn.
Also haben die am 22. Oktober, wie gesagt, er hat seine Strafe ja schon angetreten, einen neuen Fall aufgerollt gegen Ted Bundy, aber eben in Colorado. Jetzt saß er ja in Utah. Sehr verwirrend, das Ganze. 1977 ist er dann verlegt worden nach Aspen, Colorado, weil ja da eben der Haftbefehl gegen ihn erhoben wurde, wo er dann auf den nächsten Prozess warten musste. Was ja in Amerika oder auch hier nur bedeuten würde, deine Strafe verlängert sich. Also dir kann ja trotzdem dann ein anderer Prozess gemacht werden. Du bist ja deswegen nicht immun. Ja, und das Problem an dem Ganzen, er war ja Jurastudent, richtig?
Richtig.
Er war mit dem ersten Verfahren super unglücklich. Er hat alles auf die Verteidigung geschoben und hatte gemeint, hätte ich mich selbst verteidigt in dem ersten Prozess, dann säße ich jetzt keine 15 Jahre in Haft. Also hat er beschlossen, dass er sich beim zweiten Prozess selbst verteidigen würde.
Und auch da sind wir wieder bei dem Psychopathen-Merkmal.
Ganz genau.
Ein richtiger Großkotz.
Ganz
absolute
genau.
Selbstüberschätzung.
Was ich aber krass finde, das Gericht von Aspen gab ihm dann ein halbes Jahr Vorbereitungszeit. Und der Verhandlungsbeginn wurde auf den 19. November 1977 festgelegt.
Ich hätte dem was geschissen, ehrlich.
Ja, krass, aber es ist das Gesetz. In der Zeit auch immer wieder mit der Liz telefoniert, aber sie kam auch nie, um ihn zu besuchen. In der Zwischenzeit hat dann auch schon eine, was für damalige Verhältnisse auch sehr selten war, eine Frau im Polizeidepartement, also eine Agentin quasi, oder wie sagen, Polizeibeamtin, die einzige in ihrer kompletten Truppe, ne? Damals war das einfach noch nicht gang und gäbe, dass Frauen da waren. Hat aber Kontakt in der Zeit mit Liz aufgenommen. Also die war sehr empathisch ihr gegenüber, hat sie total ernst genommen und wollte, dass wenn er sie anruft, sie auch immer korrespondiert, was er denn zu erzählen hat. Weil vielleicht ist er irgendwann geständig.
Mhm.
Aber Ted hat am Telefon auch immer irgendwie nur gesagt, das stimmt nicht. Dann war es so, er war krank. Also er hat immer so in Rätseln gesprochen. Und wurde auch sehr aufbrausend, wenn sie ihn gefragt hat, ob er es gemacht hat. Also
auch da, Psychopathenmerkmal.
Ganz genau, ganz wie schön, dass es funktioniert mit unserer Checkliste. Ted Bundy saß also in Aspen und hatte ein halbes Jahr Zeit, sich auf den Prozess vorzubereiten. Weil er sich ja vorbereiten musste und Zugang zu Büchern brauchte, also auch zu juristischen Büchern, hat er einen Zugang erhalten, das hat ihm der Richter erlaubt, zur juristischen Bibliothek im Gerichtsgebäude von Aspen. Jetzt müssen wir dazu sagen, Aspen war halt schon sehr
da ist nicht so viel passiert. Die haben jetzt nicht so ein riesen Gerichtsgebäude gehabt. Sah alles sehr schnuckelig aus. Und immer, wenn er in diese juristische Bibliothek gehen durfte, kam er aus der Gefängniszelle raus und war nicht gefesselt. Weder Hand noch Fuß. Der hat auch dann auch mal so Reporter eingeladen, die ihn da begleitet haben, während er von A nach B transportiert worden ist. Und saß da und hat seine Bücher gelesen und hat eine mega Show draus gemacht. Ja, und jetzt kommt's. Am 7. Juni 1977 ist er aus dem Fenster des ersten Stockwerks gesprungen und ist abgehauen.
Und das weiß ich, weil ich auf Netflix die Doku gesehen habe.
Siehste, genau. Und es ist, also er hat es ewig lang trainiert auch, ist immer von seinem Stockbett und so in der Zelle gesprungen.
Dass die Muskeln sich nicht verkürzen
ganz
und alles.
Genau, ja. Ganz genau. Und dann hat er sich eine Woche in den Bergen versteckt. Also er hat es wirklich geschafft, sich eine Woche, obwohl gefühlt dieses komplette Nest nach ihm gesucht hat. Der war dann in so einer alten Hütte. Es hat die ganze Zeit geregnet eigentlich, als er auf der Flucht war. Also der war fix und fertig. Der hat dann versucht, aus dem Ortsteil wegzukommen und ist in eine Polizeikontrolle geraten, weil er hat zwar ein gestohlenes Auto, aber dem Polizisten ist es halt aufgefallen, dass es gerade der Most Wanted Typ überhaupt war. Krass ist auch, dass er dann halt wieder eingebuchtet worden ist. Er hat sich aber da schon einen zweiten Fluchtplan überlegt gehabt. Also er hat es halt gehasst, eingesperrt zu sein. Und hat kurz vor seiner zweiten Flucht tatsächlich auch nochmal Liz angerufen und hat sich verabschiedet. Und sie meinte am Telefon, ey, wie oft wollen wir das jetzt denn eigentlich noch machen? So, du sagst jetzt wieder, ja, ich liebe dich, aber ich muss mich jetzt verabschieden. Also für sie war das alles nichts Neues, weil wir ja schon gelernt haben, er war ein manipulatives Arschloch.
Voll.
Und was jetzt kommt, ist krass, weil Carol Ann Bone, die ist auch auf diesem, da hinten, ich sehe, da. Das ist übrigens der erste Mugshot von Bundy. Also,
ich frage mich, warum den alle so scharf fanden.
Damals, wenn der Anzug und Fliege anhatte, glaube ich, war der schon sehr adrett.
Gut, und Char macht halt eben auch sehr viel aus. Ne?
Ist so, ja.
Mhm. Okay, da ist sie mit ihrer Brille.
Genau, und die kam auf einmal ins Spiel. Die hat, also er hat mit ihr seit 1974 ein Verhältnis gehabt. Das war eine Ex-Kollegin von ihm. Schaut auch überhaupt nicht aus wie so sein anderes Beuteschema, dass das so in sein Ding gepasst hat. Aber man muss dazu sagen, die war Feuer und Flamme für ihn, so wie ganz, ganz viele Frauen. Und hatte ein unfassbares Helfersyndrom, weil ihr Bruder als Kind ertrunken ist, als sie mit dabei war. Und seitdem hatte die immer das Gefühl, sie muss was wieder gut machen und hat in Ted Bundy den Fall schlechthin gesehen. Sie hat ihn gut gefunden, sie mochte ihn, sie hat sich in ihn verliebt und er brauchte ihre Hilfe.
Und wollte ihre Schuldgefühle damit
ganz
kompensieren.
Genau, also das perfekte Opfer für einen Psychopathen, der manipulativ ist. Auf jeden Fall hat er sich von der und auch noch von anderen Freunden, die ihn im Gefängnis besucht haben, hat er sich immer Geld gepumpt, bis er $500 zusammen hatte. $500 für die 70er, verdammt viel Geld.
Auch da wieder Schmarotzer.
Ganz genau.
Psychopathenmerkmal.
Ganz genau. Voll gut.
Ich möchte bitte ein...
Du kriegst ein Sternchen.
Wollte ich gerade sagen, Sternchen-Sticker.
Genau, auf jeden Fall hat er sich von einem Mitinsassen dann auch für ein bisschen Geld eine Bügelsäge besorgt. Und hat sich...
Eine Bügelsäge. Muss ich wissen, was das ist?
Nee, es ist halt eine Säge.
Okay.
Nagel mich nicht fest, ich weiß auch nicht, was das ist. Und Bundy hat ein Loch in seine Zellendecke gesägt. Mhm. Und zwar hat er das immer gemacht, wenn alle anderen beim Duschen waren. Denn es ist nie jemandem aufgefallen. Die Mitinsassen haben sich zwar beschwert, dass der irgendwas nachts immer in seiner Zelle macht, aber die Wärter haben das einfach nicht für voll genommen. Klar, würde ich auch nicht, wenn das der schlimmste Verbrecher wäre, der in dem Gefängnis sitzt
und schon mal geflohen ist.
Also, naja. Auf jeden Fall hat er da einen Durchmesser reingesägt. Mhm. 30 Zentimeter. Und der hat sich dafür 15 Kilo runtergehungert, damit er da durchpasst.
Okay, warte mal. 30 Zentimeter, das ist dieses klassische Schullineal.
Ist ein bisschen kleiner. Das ist das, was Männer immer sagen.
Wahnsinn, 30 Zentimeter.
Da ist nichts.
Aber hat das denn niemand gesehen? Die Wärter, die gehen doch auch mal in die Zelle oder so.
Nee, glaube ich nicht.
Da vielleicht nicht.
Also er hat es auf jeden Fall geschafft und er hat es total geschickt angestellt, weil er hat nämlich seine Flucht auf den 30. Dezember 1977 gelegt. Das heißt, so wie bei uns auch, Weihnachten, Silvester, die meisten sind im Urlaub, die Schichten sind nicht so gut besetzt und er hat es eben dann immer gemacht, wenn alle anderen beim Duschen waren. Das heißt, der hat in seine Decke auf dieser Pritsche, Gefängnispritsche, einfach Bücher unter die Decke gepackt, damit das aussieht, dieser typische 13-jährige Trick, wenn ich mich rausschleichen will. Dass es nicht auffällt, hat sich dann in diesen Kriechboden unterhalb der Decke quasi hochgezogen.
Das ist ja fast wie ein Prison Break in der Serie.
Mhm. Auch wenn du dir das mal vorstellst, wie krass fit du sein musst, dass du dich da hochziehst, dass du da durchpackst. Wahnsinn.
Vor allem auch geschwächt. Ich meine, wenn du dich runterhungerst.
Voll. Auf jeden Fall ist er dann durch die Decke und in dem Kriechkeller bis zum anderen Ende des Gebäudes gekrochen. Und in einer Luke von der Abstellkammer von der Wohnung von einem Gefängnisaufseher rausgekommen. Also das heißt, in diesem Gefängnis war eine Wohnung und da hat ein Gefängnisaufseher gewohnt mit seiner Frau. Die waren an dem Tag nicht da. Da ist er in der Dachluke rausgekommen, hat kurz in diesem Kämmerchen verweilt, ob jemand zu Hause ist. Die waren nicht da. Hat sich normale Kleidung angezogen von dem Wärter und ist zur Vordertür rausmarschiert. Aus diesem Gefängnis. Und jetzt kommt's, weil der so gewieft war und das zu so einer guten Zeit gemacht hat, ist er mit dem gestohlenen Wagen Richtung Osten gefahren, ist dann in einen Flieger, er hat ja 500 Euro gehabt. Mhm. Ich frage mich nach wie vor noch, wie man das ohne Pass macht, fliegen.
Mit Charme, Baby.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er in einen Flieger nach Chicago. Da hat immer noch keiner gecheckt, dass er weg war. Also das heißt, er saß schon im Flugzeug und niemand wusste, dass er überhaupt nicht mehr in dem Gefängnis ist.
Abgefahren.
Dann ist er da gelandet und als er gelandet ist, hat man in Colorado, also wirklich weit weg, erstmal gecheckt, dass er gar nicht mehr da war. Das heißt, er hat einen Vorsprung von 17 fucking Stunden gehabt. 17 Stunden. Der kann überall sein in 17 Stunden. Vor allem, wenn er dann noch einen Flieger nimmt. Mhm. Von Chicago ist er dann weiter nach Florida und jetzt kommt nochmal dieser wunderschöne Google Maps Ausdruck. Er ist von komplett oben links Amerika nach ganz unten rechts. Er war einfach so weit weg, dass es, also, er war am Arsch der Welt gefühlt von diesem ersten Spot aus. Auf jeden Fall hat er dann sein neues Leben in Florida angefangen, hat sich ein Zimmer in der Pension der Florida State University.
Ist ja auch gleich ein bisschen wärmer.
Gemietet, genau. Schön. Und da war, das fand er gut, weil nahe von der Universität, da hat er sich heimisch gefühlt. Und er hat sich Chris Hagen genannt. Auch praktisch, oder? Und er hat sich alles in Florida zusammengestohlen und überall durchgemogelt. Er hat sich Fernseher gestohlen, der hat sich Geld gestohlen, der hat Handtaschen geklaut. Total abgefahren. Und ich habe ja gesagt, am 30. Dezember ist er geflohen und dann hat er das Schlimmste überhaupt gemacht, was ich je gelesen habe.
Was denn?
In den frühen Morgenstunden vom 15. Januar, Zimmer 1978, ist Ted in ein Studentenwohnheim am Campus der Florida State University eingedrungen.
Ich weiß, was passiert.
Chi Omega hieß die Studentenverbindung.
Oh Gott, ja.
Und um 3 Uhr morgens, also da leben ja zig Mädels also allgemein leben sehr, sehr viele Studenten in so Studentenwohnheimen. Das war halt rein für Mädels. Um 3 Uhr nachts ist ein Mädel nach Hause gekommen, halt von einer Party, es war Wochenende. Und sie war ein bisschen perplex, weil die Haustürsperrangel weit offen stand. Und oben hat es Schritte gehört und das war halt für 3 Uhr nachts, also klar kommen wir von Partys nach Hause, aber dass die Tür halt auch sperrangelweit offen steht, ist komisch. Also hat sie sich halt so ein bisschen im Schatten versteckt vom Gang und hat gesehen, wie eine Gestalt von der Treppe runterkam mit einer Mütze, zur Strickmütze in Florida. Also weißt ja schon, was los ist. Mhm. Ziemlich weit, er hat ins Gesicht gezogen. Und mit einem länglichen Gegenstand in der Hand. Und er hat auch irgendwie kurz gewartet, weil er dachte, er hat was gehört. Und dann ist er raus aus der Tür. Und sie hat sich halt zu dem Zeitpunkt nur gedacht, es war halt ein Einbrecher. Also schlimm genug, es ist ekelig genug, das ist das Gefühl, dass jemand in deinem Haus war.
Total.
Aber sie ist die Treppen hochgelaufen. Und in dem Moment kommt ihr schon Karen Chandler entgegen. Das ist eine Hausbewohnerin gewesen. Und die war komplett blutüberströmt. War total benommen. Und dann hat sie halt die nächste Tür aufgemacht, weil sie checken wollte, ob es allen gut geht und hat halt Katie Kleiner gefunden. Und die war in einem richtig schrecklichen Zustand. Also die war auch über und über mit Blut, hatte riesengroße Kopfwunde gehabt. Und dann haben die halt sofort die Polizei verständigt. Die haben auch irgendwie nur so eine Aufseherin oder so gehabt. Die haben sie auch rausgeklingelt. Und Katie Kleiner und Karen Chandler haben überlebt. Also es war eine brutale Attacke. Ich habe mir im Gericht stand die Aussagen von den zwei angehört. Bei beiden war dreifach der Kiefer gebrochen. Ein Schlüsselbein, also der muss mit einer Wucht auf mit die diesem Kantholz auf die eingeschlagen haben. Das kann man sich nicht vorstellen, mit was für einem Hass.
Ich will mir das auch gar nicht vorstellen.
Unglaublich. Mhm. Aber leider gab es noch zwei andere Frauen im Wohnheim und die haben es nicht überlebt. Also er hat es auf vier Frauen abgesehen in der Nacht. Die 21-jährige Margaret Bowman, die haben das später rekonstruiert. Die hat geschlafen, als er ins Zimmer kam und hat sie quasi überrascht. Und er hat ihr mit einem Stück Eichenholz einen Schädel eingeschlagen. Und die Schläge waren so heftig, dass der Schädel regelrecht zerplatzt ist. Teile des Gehirns sind ausgetreten aus der Schädeldecke. Und danach hat er sie mit einer Strumpfhose erdrosselt. Nicht vorstellbar. Dann ist er weitergegangen ins nächste Zimmer zur 20-jährigen Lisa Levi. Hat sie bewusstlos geschlagen und dann erwürgt. Auch bei weiteren Untersuchungen Bissspuren am Gesäß und an ihrer Brustwarze und an der Brustwarze so fest, dass der Warzenhof fast abgetrennt wurde.
Wie bitte?
Ja, und außerdem hat er Lisa mit einer Flasche Haarspray sexuell misshandelt. Und das Allererschreckendste für mich ist, dass diese vier Angriffe in 15 Minuten erfolgt sind. In 15 Minuten hat der das angestellt. In 15 Minuten hat er zwei Leben ausgelöscht und zwei für immer versaut.
Da fehlen einem die Worte.
Wirklich, und das ist so, du stehst da und du hörst es und das ist unaussprechlich.
Ja, wie in einem Roman, in einem schlechten, du kannst dir gar nicht vorstellen.
Wie in einem schlechtesten Horrorfilm aller Zeiten.
Ja,
und weil das nur nicht gereicht hat, ist er eine Stunde später, einen Kilometer entfernt von dem Studentinnenwohnheim, in ein Keller-Apartment eingedrungen. Da hat Cheryl Thomas gelebt. Und die hat nur überlebt, weil um 4 Uhr morgens eben Nachbarn so ein Geschrei gehört haben aus dieser Kellerwohnung, dass die halt die Polizei angerufen haben. Und die waren, weil die ja eben nur 1 Kilometer weg waren, so schnell da. Und der Officer vor Ort hat auch gesagt, could it be, dass jemand so dreist ist? Könnte es wirklich sein, dass es derselbe Täter ist? Sind sofort hin, die haben die halbnackt wirklich nur fast so, also so gerade noch bei Bewusstsein, aber so auch unfassbar verletzt, aufrecht sitzend in ihrem Bett gefunden. Schwere Schläge auf den Kopf, auch wieder überall Blut. Aber die Beamten waren in der Lage, Blut- und Spermaspuren sowie Fingerabdrücke zu sichern. Was für damalige Verhältnisse echt einmal Durchbruch war, weil das sonst ja irgendwie nie passiert ist, weil der fast keine Spuren hinterlassen hat. Oder die Beamten einfach dann zum Beispiel im vermissten Fall hat gar nicht danach gesucht haben. Ted Bundy ist aber zu dem Zeitpunkt immer noch nicht ins Visier der Fahnder gerückt, weil der so unbekannt war. Ihn kannte da niemand und es wusste ja nicht mal jemand, dass er Ted Bundy ist.
Das kann doch nicht wahr sein.
Also er kam auch damit ungeschoren davon. Am 9. Februar, und jetzt wirklich, es ist ja wirklich nicht lange her, der andere Vorfall war im Januar, hat das dann auf die 12-jährige Kimberly Leach abgesehen.
Wieder eine 12-jährige.
Spurlos vom Schulgelände verschwunden. Und die haben wirklich eine riesige Suchaktion gestartet. Aber 7 Wochen später hat man die mumifizierte Leiche entdeckt. Und wieder keine Spuren, aber ein paar Textilfasern. Und die Textilfasern, die haben das später gekriegt. Und in der Zwischenzeit, als diese ganze Suche lief und die ja noch nicht gefunden gehabt haben, weil die erst 7 Wochen später aufgetaucht ist, gab es eine Zeugin, und zwar eine 14-Jährige, die am 8. Februar, also einen Tag vor dem Verschwinden von der Kimberly, vor der Schule auf ihren Bruder gewartet hat, weil der wollte sie abholen, ist sie von einem Mann angesprochen worden, der vorgegeben hat, Feuerwehrmann zu sein. Und ein schlaues Kind, sie fand das total suspekt, weil der hat karierte Hosen angehabt und war allgemein, also der war komisch. Und in dem Moment ist auch schon ihr Bruder angefahren kommen mit dem Auto und fand das auch total strange. Ich meine, jeder würde die Situation komisch finden, wenn deine kleine Schwester oder ein kleines Mädchen auf offener Straße von einem fremden Mann angesprochen wird.
Grundsätzlich.
Also ist ihr Bruder noch eine Zeit lang hinter diesem Auto, hinter diesem, es war so ein Lieferwagen, hinterhergefahren, ein weißer Lieferwagen, und hat sich dieses Nummernschild aufgeschrieben, weil nämlich der Papa von den beiden bei der Polizei war.
Schlaue Kinder.
Sehr schlau, ja. Der Wagen, den die Kinder beschrieben haben, war gestohlen und auch die Kennzeichen waren gestohlen. Also im Endeffekt waren wieder alle bei Null. Also es war nicht nachvollziehbar. Den weißen Transporter hat Bundy dann auch sofort nach dem Mord an Kimberly stehen lassen. Also es hat schon wieder nichts zu ihm geführt. Lustigerweise hat er sich dann nach diesem Transporter einen orangefarbenen VW Käfer gestohlen, weil das mochte er einfach, das Auto. Und dann ist er wieder weitergezogen, Geld ging ihm aus, konnte die Miete für sein Zimmer nicht mehr bezahlen, also auch mit Stehlen war dann anscheinend nicht mehr so. Und außerdem hatte er echt Angst vor der Polizei, also er hat Angst gehabt, dass Florida jetzt auch so zum nächsten heißen Pflaster wird. Und am 15. Februar 1978 ist er gegen 1 Uhr nachts an der Staatsgrenze zu Alabama, er wollte halt weiterziehen, von Officer David Lee, mein persönlicher Held, der hat Patrouille gehabt und dem ist dieser orangefarbene VW Käfer aufgefallen. Und den hat er davor noch nie gesehen in der Gegend und er hat das Kennzeichen überprüfen lassen, so wie das ja in Deutschland dann auch passieren würde. Und dann wurde ihm gemeldet, dass das Fahrzeug gestohlen ist. Also hat der den ran rechts ran gewunken und der ist einfach davon gefahren. Und dann hat er die Verfolgung aufgenommen, hat den wirklich zum rechts ranfahren gezwungen. Und als ihm dann der Officer die Handschellen anlegen wollte, gab es halt mega das Handgemenge. Bundy hat sich befreien können, ist weggelaufen. Der Polizist hat auch auf ihn geschossen, also er wollte halt einen Warnschuss abgeben. Und Bundy, diese linke Socke, hat sich fallen lassen und hat so getan, als wäre er getroffen.
Also hat ist ihn der dann Polizist angegriffen.
Ganz genau.
Drecksack.
Der Polizist ist halt ganz langsam auf ihn zu und wollte ihm halt dann quasi, er wollte erste Hilfe leisten. Dann hat ihn Bundy wieder überwältigt, es ging ein Handgemenge los, aber tatsächlich hat ihn der Polizist überwältigen können. Und dann hat Bundy zu ihm gesagt, wäre besser gewesen, sie hätten mich umgebracht. Er wusste schon, wieso. Auf jeden Fall hat man in dem gestohlenen Fahrzeug 21 gestohlene Kreditkarten, einen geklauten Fernseher, ein Brillengestell und eine karierte Hose gefunden. Diese karierte Hose, die er damals angehabt hatte.
Als angeblicher Feuerwehrmann.
Ganz genau. Genau, und dann die folgenden Monate haben die einfach genutzt, um Beweise zu sammeln. Da hieß es aber ja immer noch, also am Anfang dachten ja alle, der hat diesen falschen Namen ja noch gesagt, bis sich der Mann, der so hieß, gemeldet hat, gemeint, das bin nicht ich. Also überall in den Medien steht, das bin ich bin das nicht. Und dann kam eben raus, dass es Ted Bundy ist. Am 31. Juli hat man ihn dann quasi angeklagt für den Mord an Kimberly Leach. Bevor das aber quasi zum Prozess kommen konnte, also wieder mal ein Prozess gegen Bundy, wurde er aber in Florida quasi vor Gericht gezerrt wegen beiden Morden und drei Mordversuchen an den 5 Studentinnen in Florida State. Also in dieser Studentenverbindung. Mhm. Also eigentlich haben sich die Bundesstaaten um ihn gestritten, wer ihn jetzt als erstes anklagen darf. Und das hat dazu geführt, dass ein unfassbarer Medientrubel ausgelöst worden ist. Der Prozess des Jahrhunderts. Alle wollten ein Interview mit ihm, alle wollten ihn sehen. Und er hat auch aus allem, also aus der Anklageschrift, eine Show gemacht, eine richtige Show. Der hat dem Staatsanwalt ins Wort gefallen, der hat gesagt, ja, ich bin hier, ich bin unschuldig. Richtig unangenehm, ein richtiger Selbstdarsteller. Genau, auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass in Florida 250 Journalisten aus 5 Kontinenten im Gerichtssaal anwesend waren. Jeder wollte wissen, was da passiert ist. Es war auch das erste Verfahren in der Kriminalgeschichte in Amerika, dass dieses Verfahren über Fernsehsender landesweit live übertragen wurde.
Ah, schon.
Das allererste Mal. Also er stand im Verdacht, mindestens 20 Morde in 4 Bundesstaaten begangen zu haben. Also sie haben es schön langsam verknüpft. Dann hat er 5 Pflichtverteidiger zur Seite bekommen, bestand aber darauf, den größten Teil seiner Verteidigung selbst zu übernehmen. Was schon ganz schön krass ist, weil er wusste, er sitzt in Florida, es steht die Todesstrafe auf dem Spiel. Mhm. Ne? Er genoss aber das alles so sehr, es war seine Bühne, es war sein Auftritt, es waren seine Fälle. Er hat quasi die Chance gesehen, dass er jetzt endlich Anwalt ist. Weißt du, er wollte doch unbedingt Anwalt werden.
Natürlich.
Genau. Die Verteidiger haben dann auch einen Deal ausgehandelt, da hätte er sich auf verschiedene Mordgeständnisse einlassen müssen, dann hätte er 75 Jahre bekommen und mit guter Führung wäre das auf 25 bis 20 runtergegangen. Also der wäre damit davon gekommen. Die haben das alles verhandelt und es war quasi schon kurz vor knapp und in der letzten Sekunde verweigert er den Deal, Gott sei Dank, weil er sich nicht nur öffentlich zu den Verbrechen bekennen wollte. Also er wollte dieses Image von ihm aufrechterhalten. Und in dem Verfahren, das war wirklich ein Mordsaufwand, also es waren Zeugen, es waren die Geschworenen da, also es war ein Mordsaufgebot an allem Möglichen, so wie man sich in Amerika einen Gerichtsprozess vorstellt. Und dieses Mädchen, das damals im Wohnheim war und ihn mit dem Holz rausrennen sah, die hat sich ihn auch identifiziert. Genau, also die saß auch im Gerichtssaal und hat auf ihn gezeigt, this man. Es waren 2 Zahnärzte da, die absolut hundertprozentig nachweisen konnten, dass die Bissspuren auf dem letzten Opfer, auf dem Gesäß, das war ganz groß ausgedrückt, mit seinem Gebiss übereinstimmten. Und die konnten die Jury davon überzeugen, dass ein Bissabdruck, also ein Gebissabdruck, dasselbe ist wie ein Fingerabdruck.
Mhm.
Und das hat dann letztendlich...
Auch spannend, ne?
Total. Also ich glaube, anders hätten die den nicht bekommen. Und genau, und er hatte die ganze Zeit die Hoffnung, dass er halt Eindruck schindet bei den Geschworenen, weil im Endeffekt geht es ja in Amerika, wenn du im Geschworenengericht bist, nur darum, die Geschworenen zu überzeugen, dich freizusprechen. Mhm. Also das ist ja eigentlich Manipulation, was ja eigentlich voll sein Ding ist. Und hat gedacht, dass er, wenn er so als brillanter Anwalt auftritt und die Leute denken, wow, und der ist so gepflegt und der ist so schneidig, dass sie dann nicht glauben könnten, dass er das quasi gemacht hat. Aber das ging leider nicht auf, weil so wie jeder, der das angeschaut hat, haben sich dann irgendwann alle gedacht, wie kann man denn so selbstsicher und unbeeindruckt im Gericht umeinander tänzeln, wenn einem sowas vorgeworfen wird? Also das ist nicht menschlich, das ist nicht greifbar, das ist nicht emotional, sondern einfach nur total kalt. Und jeder Mensch würde doch eigentlich die Konsequenzen, also die Todesstrafe fürchten. Aber er war unbeeindruckt. Und dann hat er halt einen Riesenfehler gemacht. Er hat selbst den Polizisten vom Tatort von dem Chia Omega Haus, also von dem Studentenwohnheim, in den Zeugenstand gerufen, also ins Kreuzverhör.
Eigenständig.
Und hat ihm alle Einzelheiten schildern lassen, was er dort wahrgenommen hat. Also wie er die Leichen gefunden hat und wie die aussahen. Und irgendwie hat ihn das nicht geschockt, was er da gehört hat, sondern er hat sich richtig ergötzt, also an dem, was der Polizist zu erzählen hat. Und hat halt irgendwie, also es hat sich falsch angefühlt, wie er sich benommen hat. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Und am 24. Juli 1979 hat dann der Sprecher der Geschworenen auch verkündigt, nach 7-stündiger Beratung, muss man auch dazu sagen, die tagen ja teilweise 7 Tage oder so, Ted Bundy war in allen Anklagepunkten schuldig. Bundy zeigte bei der Verlesung des Urteils überhaupt gar keine Emotionen, weil wie könnte es auch anders sein? Und er wurde zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. In Florida ist es aber üblich gewesen, das war mir jetzt auch neu, dass Geschworenen zuerst über die Schuld oder Unschuld verhandeln und dann erst in einem späteren Zeitpunkt quasi das Strafmaß festgelegt wird.
Ah, das wusste ich auch nicht.
Habe ich auch nicht gewusst. Zwischen beiden Terminen gibt es quasi nochmal die Möglichkeit für den Angeklagten, um eine mildere Strafe zu bitten und da kann er sich dann nochmal Zeugen in den Gerichtsstand rufen.
Mhm,
da hat er sich dann seine Mutter geholt zum Beispiel, die, wie ich vorher schon sagte, ja immer meinte, dass ihr Sohn der Beste auf dieser Welt wäre. Hat ihm aber alles nichts geholfen. Der Richter hat ihn dann wirklich zu 2-mal sogar zum Tode verurteilt auf dem elektrischen Stuhl. Dann stand aber immer nur dieses Urteil, die Verhandlung wegen Kimberly Leach, der 12-Jährigen, die er als letztes quasi umgebracht hat, auf dem Plan. Und der Prozess hat am 7. Januar 1980 in Orlando stattgefunden. Also wieder komplett andere Ecke. Genau, und was hat er dann gemacht? Er hat auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert als Schlupfloch. Total bescheuert. Also er war dann auch auf einmal aufbrausend vor Gericht und so. Und keiner hat es ihm halt abgekauft. Das war halt absolutes Kalkül. Weißt du noch die Textilfasern, über die ich gesprochen hatte?
Mhm.
Die wurden ihm dann auch zum Verhängnis, weil die wurden sowohl in seinem VW Käfer als auch an der Leiche quasi ja festgestellt. Und am 7. Februar 1980 haben ihn die Geschworenen dann auch in diesem Mordfall für schuldig befunden. Und kannst du dich noch an Carol Ann Boone erinnern, die ihm das Geld zugesteckt hat, mit der er Pferde hatte?
Ja, ja, die so gar nicht da.
Sein Beuteschema
genau.
war.
Hm?
Die war bei jedem Verhandlungstag anwesend.
Die war sein Fangirl.
Das war seine Freundin. Also es wurde auch in den Medien immer über seine Freundin gesprochen. Mhm. Zwischenzeitlich hat er aber immer schön die Liz zu Hause angerufen. Und dann hat er die in den Zeugenstand gerufen, eben so wie seine Mutter, nachdem ja da die Verurteilung schon stattgefunden hat. Und was macht der? Der nimmt sie unter Eid in den Zeugenstand und fragt sie vor versammelter Mannschaft, ob sie ihn heiraten will. Sie sagt ja und er dreht sich zum Richter um und sagt so, weil wir jetzt unter Eid gestanden sind und ich das bejaht habe, sind wir jetzt offiziell verheiratet. Also, er hat eine Show von vorne bis hinten abgezogen. Ja, und dann war es sogar so, dass, man ist sich da nicht sicher, die wurde schwanger. Also die hat ihn auch öfter mal besuchen dürfen und eigentlich waren aber solche Zusammenkünfte nicht erlaubt. Aber es hat wohl geheißen, dass wenn man einen Wärter bestochen hat, dann durften Ehepaare auch... Genau, also die hat angeblich dann auch seine Tochter zur Welt gebracht. Die hat dann aber irgendwann auch verstanden. Also 1986, die hat noch ganz lange dafür gekämpft, dass quasi seine Verurteilung zum Tode zumindest aufgehoben wird, dass er weiterlebt. erleben darf. Aber irgendwann hat die, glaube ich, auch gecheckt, der hat die wirklich umgebracht, der hat wirklich diese Frauen umgebracht und hat ihm dann sogar vor seiner Hinrichtung noch verweigert, dass er nochmal mit seiner Tochter sprechen darf. Mhm. Also voll mit ihm abgeschlossen. Das Gericht hat dann die Verurteilung auf den 4. März 86 festgelegt. Und da hat er gemerkt, okay, jetzt wird's brenzlig. Ich meine, das ist nicht lange. Normalerweise wartest du auf die Todesstrafe schon im Todestrakt zu 20 Jahre.
Vor allem 86, das ist gar nicht
lange her. Ist nicht lange her. Und dann hat er noch einen Trumpf ausgespielt und hat gesagt, okay, ich gestehe alles, wenn er mir noch Zeit gibt. Und dann hat er angefangen. Und dann hat er alles, was vorher unbekannt war, hat er ausgepackt. Er hat gestanden, dass er häufig zu den Leichenverstecken zurückgekehrt ist, dass er an den Leichen dann noch sexuelle Handlungen vollzogen hat, dass er wirklich Warten auf sich genommen hat, um nochmal bei den Leichen zu sein. Erst als dieser Verwesungsprozess eingesetzt hat, hat er damit aufgehört. Und du erinnerst dich, dass er ja ganz oft Leichen auch in den Wäldern, schneebedeckten Wäldern abgelegt hat, was natürlich schon dazu geführt hat, dass die noch sehr lange sehr gut erhalten waren. Er hat auch mal gesagt, dass er eine die Haare gewaschen hat, die andere hat er geschminkt, also ganz creepy. Oh,
siehst du, ich krieg Gänsehaut. Mhm.
Und der Schlüsselbegriff für ihn war Besitz. Die große Belohnung dabei war für mich, dass ich das, was ich geklaut hatte, auch tatsächlich besaß. Das war nur meins. Das habe ich wirklich genossen. Loszuziehen, mir zu nehmen, was ich begehrte. So wollte er Opfer ganz und gar besitzen. Die ultimative Form von Besitz war es, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen und danach nahm man noch den Körper in Besitz. Die Überreste gehörten einem nun mit Haut und Haaren. Die Opfer, sie werden ein Teil von dir, du und sie, ihr werdet auf immer vereint. Der Boden, auf dem du getötet hast und sie versteckt hast, wird zu geweihtem Boden. Es wird dich immer wieder dorthin zurückziehen, an diesen magischen Ort, hat er gesagt. Wie viel da letztendlich Show war und wie viel er wirklich so gemeint hat, finde ich bei einem Psychopathen auch sehr schwierig zu definieren, aber das war seine Aussage. Hinrichtung war dann für den 24. Januar 1989 und das in 89 bin ich geboren.
Das ist dein Geburtsjahr, ja.
Also es ist Wahnsinn. Und dann gab es auch nichts mehr zu rütteln. Er hat jetzt alle Geständnisse abgelegt, er hat alles preisgegeben, es war durch. Hm. Und du musst dir das mal vorstellen, die haben das auf 9 Jahre, also dieser Fall wurde in 9 Jahren auf Rekordzeit durch alle Instanzen gepeitscht. Es gab es davor noch nie, dass eine Todesstrafe auf 9 Jahre dann vollzogen wurde. Genau, also 9 Jahre nach dem Schuldspruch hatte er den Termin für den elektrischen Stuhl. Er wurde dann ganz offiziell quasi vor dieser Hinrichtung dann nochmal darauf aufmerksam gemacht, er sei der Mörder der 8 Frauen, die aus Washington und Oregon verschwanden. Dann hier nochmal aufgelistet, alle Frauen, die wir eben vorher gesagt haben. Zudem habe er in Washington weitere 3 und in Oregon 2 Frauen getötet. Die Namen der Opfer gab Bundy jedoch nicht preis. Also ich sage, es waren mehrere. Kann auch sein, dass er die vielleicht gar nicht gekannt hat. Ich finde es eh schon erstaunlich, dass er sich an die Namen alle so gut erinnern konnte. Also macht aber Sinn, wenn er diese Führerscheine bei sich hatte.
Stimmt, ja.
Das ist, glaube ich, ja auch nochmal so eine Trophäe gewesen. Die Leiche von Donna Manson, welche die Polizei bisher noch nicht finden konnte, das hatten wir ja vorher, hat er angeblich ebenfalls an dem Taylor Mountain verscharrt, wo alle anderen waren. Und das finde ich ziemlich grob. Den Kopf von ihr, von Donna Manson, hat er im Kamin von der Liz, von seiner Freundin, im Haus verbrannt. Und hat er gesagt, von all den Dingen, die ich ihr angetan habe, wird sie mir das am wenigsten verzeihen können. Arme Liz. War seine Aussage. Genau, also Ted hat dann auch dem FBI noch das Verschwinden der Georgina Georgian Hawkins auf der hell erleuchteten Gasse erklärt. Das war die, von der ja dann nur noch das Fahrrad und die Schuhe übergeblieben sind. Und der hat sie zum Auto gelockt, hat sie niedergeschlagen, gefesselt und im Wagen verschleppt. Und da hat er sie dann erwürgt und dann hat er die ganze Nacht mit ihrer Leiche verbracht. Er ist sogar 3 weitere Male dann noch zum Körper zurückgekehrt, um sie erneut zu schänden.
Dreimal.
Aber das waren so
die. Überhaupt, also.
Da fehlen einem die Worte.
Dass mir mal die Worte fehlen, das kommt auch nicht so häufig vor. Aber die Tatsache überhaupt, dass du schon jemanden umbringst oder jemanden missbrauchst, aber die Kombi und dann auch noch so lange danach und immer wieder.
Das ist grausam. Absolut. Oh. Und einen ganz wichtigen Fakt, ich weiß, es zieht sich unfassbar, aber es ist so ein Fall, bei dem so viele Faktoren mit reinspielen und da, wo man Also mein Anspruch ist auf jeden Fall noch so viel mögliches Wissen drumherum mitzugeben. Ich habe dir doch erzählt, der hatte 5 Pflichtverteidiger noch an der Seite. Und eine davon war Polly Nelson. Und das war auch eine der ersten Anwältinnen quasi, die damals praktiziert hat. Und die hat diesen Fall von Ted Bundy auch nur angenommen, weil sie eben sich als Frau beweisen wollte. Mhm. Dann hat sie im Nachhinein auch irgendwie ganz stark bereut. Und die hat eine Aussage zu ihm getroffen, die, finde ich, abschließend sehr, sehr passend ist. Es war dieser totale Hass auf Frauen, der seine Verbrechen prägte und mich fassungslos machte. Das war wie ein Manifest absoluter Frauenfeindlichkeit. Er hatte nicht das geringste Mitgefühl mit seinen Opfern. Alles, was ihn interessierte, waren die Erinnerungen an seine Verbrechen. Für ihn waren die Morde sein Lebenswerk, sein Vermächtnis. Und das, finde ich, das trifft's hundertprozentig auf den Punkt. Und am 24. Januar 1989 um 7.16 Uhr ist Ted Bundy dann auf dem elektrischen Stuhl umgebracht worden. Und was so krass war, ich habe die Bilder gesehen, an dem Tag waren 2000 Menschen vor dem Gefängnis und haben, als dieser Leichenwagen rausgefahren wurde und auch dieser Gefängnissprecher eben verkündet hat, dass er jetzt tot ist.
Haben gefeiert,
die,
ne?
Haben getanzt, die haben gefeiert. Er war irre. Also die Leute haben sich so gefreut. Und in einem anderen Einspieler habe ich aber gesehen, dass es zum Beispiel Familien gab, die das gar nicht so sahen. Es gab eine Familie, die meinte, es ist nur eine weitere Mutter, die heute ihr Kind verloren hat, was ich finde, was von unfassbarer Größe zeugt. Und die Mutter von einem Opfer hat die Mutter von Ted Bundy auch angerufen und hat ihr Mitleid ausgesprochen. Also unfassbar, welche Reaktionen das alles nach sich gezogen hat und wie viele Familien da ja quasi dranhangen. Die Asche von Ted Bundy hat man dann einfach über Seattle verstreut, also in so einem Gebirge. Da war er nämlich immer am liebsten beim Skifahren. Und es war einfach auch dort, wo er seine ersten Opfer verscharrt hat.
Makaber.
Sehr makaber, aber ist so. Und Theodore Robert Bundy hat den Mord an 30 Frauen gestanden und 20 Leichen konnten offiziell gefunden und bestätigt werden von der Polizei. Ja, und das war die ganze Geschichte von Ted Bundy.
Mir ist schlecht.
Ich finde auch, das hinterlässt einen unfassbar, also es hinterlässt einen so schockiert mit so vielen Fragen und man denkt sich eigentlich so, warum? Warum? Mhm. Und wie konnte das sein, dass es so viele Frauen waren?
Dass ein Mensch so viel Leid.
So viel Leid, so viele Familien, so viel Angst verbreitet. Die hatten ja auch alle, wie viele Freundinnen ich gesehen habe, wie viele Mitbewohnerinnen, die in dieser Zeit, die feministisch so geprägt war, so auf die Grundfeste erschüttert wurden. Es ist so gruselig.
Allein du hast ja schon eine Menge Reportagen gesehen oder Dokus und auch ich habe Serien zu ihm gesehen. Es gibt ja auch Filme. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ist ja auch erst einer rausgekommen mit Lily Collins
und Zac Efron,
genau.
Wicked hieß der.
Ah, richtig. Nochmal zu seinem Frauenbeuteschema. Wir hatten das seit jungen Frauen, dunkle Haare, meist glatte Haare, Mittelscheitel. Du hast ja vorhin schon erzählt, dass viele dann als Kontrastprogramm sozusagen sich die Haare abgeschnitten haben, um da gar nicht erst ins Beuteschema zu passen. Aber er hatte ja auch ganz viele Fans.
Ja.
Weibliche Fans.
Ja.
Und die dann wirklich, das habe ich auch in einem Artikel gelesen, sich genau so gestylt haben. Auch mit den Kreolen, also dass sie genau seinem Typ entsprechen. Und keine Ahnung, da frage ich mich einfach, was los ist. Natürlich haben wir doch auch schon mal gemacht oder mit Freundinnen unterhalten und gesagt haben, so der Bad Boy, der ist halt einfach
ja, aber das
spannender.
Hat ja nichts
aber
mehr
genau,
mit Bad Boy zu tun.
Richtig, das ist nicht der böse Junge von nebenan, das ist ein Serienkiller.
Ja, jede Frau sollte einfach nur Abscheu für den empfinden und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber alleine schon diese Carol, also die ihm ja da bis zum Ende...
Seine letzte Freundin,
die ja dann aber auch bei der... Also er war ja zum Zeitpunkt der Hinrichtung auch komplett alleine. Da gab es ja, also es stimmt nicht, da hatte er noch eine Affäre mit einer Anwältin. Also nicht die, von der ich vorher erzählt habe, aber da gab es noch eine. Aber die, die er eigentlich immer als Familie angesehen hat, nämlich Liz, hat nicht auf seinen letzten Brief reagiert, den er ihr vor der Hinrichtung geschrieben hat, weil er unbedingt nochmal mit ihr reden wollte, weil ihre Tochter den abgefangen hat und verbrannt hat, weil sie nicht wollte, dass er die Genugtuung bekommt, dass sie nochmal mit ihm spricht, bevor er stirbt.
Gutes Kind.
fand ich super bewegend, habe ich mega geweint in der Dokumentation,
ja.
Weil sie wirklich da saß und hat gemeint, wenn er wirklich das Gefühl hat, er ist jetzt komplett allein und jetzt muss er sterben, gut so. Er hat unser Leben zerstört, so, und er hat so viele andere Frauen zerstört, so viel Leid gekostet, und da habe ich mir gedacht, wie viel Stärke man haben muss, dass man sowas überlebt.
Mhm.
Aber im Nachhinein, Wahnsinn. Und wie gesagt, ich verstehe keine Frau, die den, und er hat ja Liebesbriefe in diese Anstalt bekommen und in dieses Gefängnis. Und ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen.
Ja, und was ich noch sagen wollte, du hast sie doch auch gesehen, die Netflix-Serie, ich bin ja so ein Streaming-Fan, die Netflix-Serie You,
ja.
Du wirst mich lieben,
ja.
Kam vor 2 oder 3 Jahren die erste Staffel, ja, raus, wurde wahnsinnig gehypt, ist auch extrem gut gemacht. Falls du jetzt als Hörer die Serie nicht kennst, die handelt vom Buchverkäufer Joe Goldberg. Der verliebt sich in eine Studentin, die im Laden vorbeikommt, und stalkt die einfach hardcore. Ich will gar nicht so viel spoilern. Fakt ist, der Typ ist ein Serienkiller, also der bringt nonstop die Menschen um.
Ja, und einfach ein total verrückter Stalker.
Und der Schauspieler, also Penn Badgley, spielt den. Kennst du vielleicht von ECA oder Gossip Girl, da hat er damals auch den Dan gespielt. Und der hat auf Twitter, auf Insta so viele Liebesbeweise bekommen und Nachrichten, wo dann die Frauen gemeint haben, Joe, bitte entführe mich, ja, und Joe, bitte steh auch mal vor meinem Fenster. Und warum finde ich den Typen so heiß, dass der Schauspieler selbst auf Twitter und überall im Netz immer wieder geschrieben hat, Leute, das ist ein Killer. Ja, und ich so, ja, aber trotzdem, warum ist es so scharf? Und der hat immer wieder versucht, denen das klar zu machen.
Es ist so traurig, wenn man das einfach nur aufs Aussehen runterbricht. Und ich glaube, deswegen gibt es einfach auch so viele.
Nein, nicht nur aufs Aussehen. Das ist ja das Schlimme.
Ja, aber wenn der schlecht aussehen würde, dann wird er ja, dann fände es jeder creepy und jeder eklig. Genau, das ist ja das Problem an dieser Gesellschaft. Aber der hat ein süßes Gesicht und vielleicht noch ein Sixpack. Und auf einmal heißt es so, da hätte ich nichts dagegen. Und man relativiert Sachen wie Vergewaltigung und Stalking und ganz schlimme Sachen relativiert man mit Aussehen.
Und weißt du, was mich schockiert hat? Wie manche Frauen dann drunter kommentiert haben, ja, aber das ist doch Liebe. Der hat die doch geliebt.
Wo er dann, ein ganz verquertes Weltbild.
Wo er dann drauf geschrieben hat, nein, das ist ein kranker Stalker, das hat nichts mit Liebe zu tun. Und da frage ich mich, wenn wir heutzutage Frauen haben, oder auch Männer, ist ja scheißegal, die so drauf sind, dann haben solche Psychopathen noch immer eine Chance? Und das ist das Gruselige.
Toxische Beziehungen. Ja, absolut. Es ist ganz gruselig. Es ist ein ganz gruseliger Fall und es ist ein ganz, ganz trauriger Abschnitt. Und nochmal, es sind Frauen wegen diesem Subjekt verstorben. Und egal, wie man diesen Podcast aufzieht und egal, wann wir lachen und dieses Thema aufgreifen. Jetzt ist so der Punkt, wo ich mir denke, so, diese Geschichte muss erzählt werden, weil es wirklich super schlimm ist. Aber einfach auch, um so ein bisschen aufmerksam zu machen, was es denn für kranke Leute da draußen gibt, für kranke Menschen. Und dass man einfach vorsichtig sein muss und gerade als Frau einfach immer drauf gucken muss. Du musst nicht zu jedem nett sein, nur weil der zu dir nett ist. Und niemand hat das Recht, dich zu manipulieren. Niemand hat das Recht, dir irgendwas in dieser Art anzutun, dir Böses anzutun. Und ich glaube, das ist das, was am meisten an dieser Geschichte hängen bleibt. Man
und
ist keinem Mann irgendein Gefallen schuldig oder irgendeine Rechenschaft.
Nicht ansatzweise, auch keiner anderen Frau. Aber grundsätzlich, falls du ein komisches Bauchgefühl hast, nur ansatzweise irgendwie ein schlechtes Gefühl, nein. Sofort raus aus der Situation, scheißegal, wie es bei anderen ankommt, weg.
Ja, absolut. Ja, heftiges Thema. Um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, weil wir das ja in der vorvorletzten Folge jetzt mittlerweile schon hatten, wegen dem psychologischen Ansatz. Tatsächlich gab es ein Studio von 73 Psychologen, die 2017 an der Universität von Kentucky sich zusammengeschlossen haben, um die psychische Gesundheit von Ted Bundy zu erforschen. Also auch total spannend, 2007. Und alle waren sich einig, dass er antisoziale Persönlichkeitsstörungen hatte, also das, was wir vorher besprochen hatten. Und laut dem klinischen und forensischen Psychologen Daryl Turner ist Ted Bundy im Grunde der Lehrbuch oder die Lehrbuchdefinition eines prototypischen Psychopathen. Deswegen passen diese zwei Folgen, also auch wenn sie jetzt drei geworden sind, so unfassbar gut zusammen, weil es einfach passt. Er eben auch meinte, es gibt bestimmte Merkmale, die wir tendenziell sehen. Mangelndes Einfühlungsvermögen hatten wir ja schon. Mangelndes Interesse, auch wenn die Interessen anderer Menschen mit Füßen getreten werden, auch. Hatten wir auch. Aber bei Bundy sehen wir viele andere Merkmale der Psychopathie, wie die pathologische Lüge und das oberflächliche, anmutende Wesen. Es wäre schwierig, wenn nicht unmöglich zu behaupten, dass Bundy keine psychopathischen Tendenzen zeigte. Also abschließend einfach zu diesem Thema, Vorzeige Psychopath Ted Bundy. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Punkt.
Punkt.
So viel dazu.
Ja. Und wir hoffen, du bist trotzdem noch dran geblieben, auch wenn wir jetzt wirklich lange getalkt haben.
War mal eine Ausnahme. Die nächste Folge, die wird auch wieder etwas kürzer.
Ja, und etwas freundlicher, hoffe ich.
Wir hoffen, dass du was mitnehmen konntest.
Genau. Bleib gesund und bis nächsten Freitag.
Pass auf dich auf. Bis dahin. Baba.